Hallo und herzlich willkommen zu Hinter der Rückennummer, Nummer 17, mittlerweile aus dem Dezember 2025. Und mein heutiger Gast könnte passender nicht sein, ein Spieler unserer Herrenmannschaft und zum ersten Mal auch einer der Herren, der vorne im Sturm zu finden ist. Und warum das so gut passt, das erklärt sich durch seine Rückennummer, denn er trägt die Nummer 17 in unserem Team der Wölfe. Und deswegen begrüße ich ganz, ganz herzlich Jenan Pejcinovic. Hallo.
Hallo von meiner Seite. Ich freue mich, da zu sein.
Ja, Jenan, du bist noch gar nicht so lange bei uns Wölfen, hattest schon ein bisschen hier eine Zeit im Verein und bist dann nochmal ausgeliehen worden zur Fortuna Düsseldorf und jetzt wieder da. Die Saison ist ganz gut losgegangen, auch für dich. Wir werden über diese Sachen reden. Aber das, was mir gar nicht klar war, habe ich jetzt erst gemerkt, du bist gebürtiger Münchner und bist ein richtiger Bayer. Das hört man dir überhaupt nicht an. Wie kommt es, dass man deinen Dialekt nicht so richtig durchscheinen hört?
Ja, das muss ich mir schon öfters anhören, dass ich nicht als Münchner mich anhöre, aber ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe da
aktiv dran gearbeitet.
Nein, ehrlich gesagt nicht. Also ich war da immer, verstehen tue ich es, sprechen ist mir doch noch ein bisschen zu schwer.
Okay, alles klar. Ja, sehr schön. Also wir fangen natürlich wieder dort an, wo wir immer anfangen. Du bist geboren am 15. Februar 2005. Das heißt, es dauert nicht mehr lange und dann wirst du deinen 21. Geburtstag hier in Wolfsburg feiern. Und du bist geboren in München und deine Eltern stammen aus Montenegro.
Genau.
Erzähl uns mal ein bisschen was über deine Eltern, wenn du magst. Dein Vater auch Fußballer, habe ich gehört.
Ja, mein Vater war Montenegro in der Liga auch tätig. Ich sag mal so, man vergleicht das immer so mit Regionalliga, dritte Liga in Deutschland. Und die sind dann damals zu der Zeit vom Jugoslawienkrieg nach Deutschland gekommen, klar, um ein neues Leben zu starten. Und ich habe ja noch einen großen Bruder und eine große Schwester. Heißt, wir sind alle drei hier in München geboren. Ich kenne München in- und auswendig seit klein auf. Hatte dann auch das Privileg, dass ich bei Bayern München spielen durfte.
Ja, da kommen wir gleich noch zu.
Genau.
Also große Schwester, großer Bruder. Was machen die? Sind die auch sportlich unterwegs oder machen die was ganz anderes?
Mein Bruder hatte bis vor 2 Jahren noch gespielt und hat sich dann für den Arbeitsweg entschieden. Er ist auch ganz zufrieden damit, ist da als Bürokaufmann tätig. Und meine Schwester hatte nichts mit Fußball am Hut, aber sie ist großer Supporter, so wie mein Bruder halt. Und genau, die arbeitet auch in München. Okay. Von daher sind wir da so ein bisschen auseinander, aber irgendwo vereint natürlich.
Okay, also dann der große Bruder sich für einen anderen Arbeitsweg entschieden.
Genau.
Arbeiten ist das ja, was ihr macht, nun wirklich auch.
Ja.
Insofern, deine Eltern, also dein Vater, auch Fußballer, welche Position hat er gespielt? Auch Sturm wie du oder ganz anders?
Mein Vater hat früher Verteidiger gespielt, aber irgendwie, seitdem ich da spiele, ich war ja selber am Anfang, wo ich klein war, bis zu, glaube ich, meinem 11. Lebensjahr war ich auch Verteidiger.
Echt?
Also ich habe damals angefangen, von hinten Tore zu schießen. Und dann hat halt mal mein Vater mit dem Trainer gesprochen, ob er nicht mehr vorne spielen kann. Und bis jetzt war das eigentlich gar nicht so schlecht, die Entscheidung.
Okay, und ist der Vater auch bis heute noch ein guter Ratgeber und einer, der ständig dich beobachtet und Tipps gibt?
Auf jeden Fall. Ja. Also gerade nach Erfolgen, sage ich mal, ob ich 2, 3, 4 Tore geschossen habe, das ist alles schön und ich bin immer ganz froh, wenn ich auch ein bisschen Kritik höre.
Ja, genau.
Weil ich glaube, ohne die Kritik, gerade von meinem Vater als mit einer meiner engsten, sage ich mal, Freunde, wäre ich, glaube ich, nicht so weit gekommen wie jetzt. Und genau, ich bin immer offen für Kritik und so habe ich jemanden an meiner Seite, der mal sehr ehrlich zu mir ist.
Ja, das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Und
auf jeden Fall.
Das hören wir ja auch immer wieder, also gerade jetzt hier bei all den Gesprächspartnerinnen, die ich hier hatte, ist das immer so, dass die Eltern ganz oft da auch wirklich einen ganz wichtigen Beitrag leisten und da auch immer mal wieder ein gutes Feedback geben, weil man eben weiß, man kann dem Urteil dann immer vertrauen.
Auf jeden Fall.
Ich habe gesehen auf deiner Instagram-Seite, dein allererster Post, das sind irgendwie 300 Kopfbälle am Stück hintereinander weg, schön gefilmt. Und da habe ich so gedacht, okay, damit hat er wahrscheinlich so früh angefangen. Also ich habe dich gleich zu Beginn schon als Stürmer verortet, aber hast du das immer schon so gemacht oder ist das erst im Laufe der Zeit entstanden?
Das Lustige war, das Video war in der Corona-Zeit.
Okay.
Und ich hatte damals einen Post, den habe ich aber auch rausgenommen. Ich hatte zu Hause mit dem Ball an meine Wand auch mal so 50, 60 Mal gegen die Wand geköpft hin und zurück, bis ich dann meinen Fernseher kaputt gemacht habe. Und das hatte ich tatsächlich als Post drin, das wissen aber viele gar nicht. Und das habe ich dann vor meinem Wechsel, glaube ich, mal rausgenommen. Aber so in der Corona-Zeit, man wusste nicht, was man macht, geht mal raus im Park. Klar. Und
Das heißt, dadurch erklärt sich, dass du es draußen im Park gemacht hast.
Genau.
Weil da war der nächste Fernseher war sicher.
Das brauche ich nicht. So. Und genau, da habe ich einfach mal angefangen, den Ball in die Luft zu daddeln mit dem Kopf und war gar nicht so schlecht. Ja. Bis heute kann ich das. Macht auch Spaß.
Ja, das glaube ich. Ja, na gut, das ist ja auch etwas, wenn man das so sieht, fand ich sehr beeindruckend. Ja. Gab es ja auch ein paar Posts drunter, alle irgendwie krass und dich da durchgelobt für 300 Kontakte mit dem Ball, alles auch mit einer guten Ruhe. Also ich habe gedacht, okay, das hat er vielleicht schon ganz lange gemacht. Ich kenne die Geschichte von Ansgar Brinkmann, den ich mal kennenlernen durfte, der früher immer von zu Hause zur Schule den Ball getängelt hat und dass der nicht auf den Boden kommt. Das war immer
das
so.
Ist auch gut.
Er ist dann ja auch der weiße Brasilianer oder Brasilianer genannt worden, genau zu seiner aktiven Zeit. Grüße gehen raus. Also tatsächlich da dieses Ballgefühl schon da und jetzt zu deinen jungen Jahren in München. Ich meine, du bist da in München groß geworden. War immer schon dann der FC Bayern da das Hauptthema oder ist es so, wie man es oft hört, dass die wirklichen Münchner, die gebürtigen Münchner eher bei 1860 sind?
Das Lustige ist, also ich wohne nicht weit weg vom 60-Stadion. Mhm. Das heißt, wenn 60 spielt, höre ich das von mir zu Hause vom Fenster aus. Aber irgendwie, als kleiner Junge war ich immer bei Bayern-Spieler.
Okay, also
bei Bayern-Spiele zuschauen war so eigentlich, oder ist immer noch für mich so der Verein, der mich so...
Und wann hat das so angefangen? Wann bist du denn die ersten Male da gewesen? Hast du erste Erinnerungen an so erste große Heimspiele?
Also ich hatte mir damals 2015, hatte ich mir das war 2015, wo Bayern gegen Braunschweig im DFB-Pokal gespielt hat. Okay. Und da hatte David Alaba so ein super Freistoßtor geschossen. Das ist so das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist.
Aha.
Und ich glaube, so das war so mit einer meiner ersten Spiele, wo ich dann gesagt habe, dass ich als aktiver Bayern-Fan Spiele anschauen gehe.
Ja.
Und ja, so wie gesagt, das verfolgt mich ja immer wieder. Sei es gegen die zu spielen, jetzt in der Jugend oder auch jetzt im Herrenbereich, von daher.
Ja, naja gut, das ist ja klar. Also in Deutschland Fußball spielen auf dem Niveau, auf dem du da jetzt angelangt bist, dann ist der FC Bayern natürlich auch sowieso immer ein Thema, ob man nun in München geboren ist oder nicht. Aber du hast dann ja auch in deinen ganz jungen Jahren beim FC Bayern dann auch da gespielt. Wie ist das gewesen? Ist das als Münchner dann nochmal irgendwie besonders, dass man so weiß, auch alle in der Klasse, in der Schule, dass irgendwie alle so ein bisschen gucken und denken, wow, krass, Jenan zockt jetzt bei den Bayern.
Ja, also ich weiß noch ganz genau, ich habe bei MSV Bayern angefangen. Das war mein allererster Verein mit 4. Und wir hatten in der U8 hatten wir eine Stadtmeisterschaft in München und da wurde ich Torschützenkönig. Da haben wir im Finale gegen Bayern verloren. Und da hatte ich einen guten Eindruck hinterlassen.
Mhm.
Da hieß mein damaliger Trainer Christian Hufnagel, der dann zu meinem Trainer gekommen ist und gefragt hat, wie kriege ich den Kontakt von meinen Eltern? So, und das Lustige war, meine Schwester war da und meine Schwester hatte gar keine Ahnung. Dann hat sie gesagt, Trainer, mach du das mit meinen Eltern. So, das heißt, auf einmal war ich da im Probetraining.
Okay.
Also, wenn ich dran denke, kriege ich schon Gänsehaut, ehrlich gesagt, weil das war so das schönste Gefühl, wo du auf einmal sagst, bei Bayern Probetraining, das war unbeschreiblich.
Ist das dann auch Säbener Straße oder ist das
woanders? Säbener Straße.
Säbener Straße tatsächlich.
Den Bayern Campus habe ich leider nie miterlebt. Das heißt, ich war 5 Jahre an der Säbener Straße. Immer neben den Profis trainiert, das war ja, glaube ich, ist ja für jeden Jungen der Traum so.
Naja, na klar.
Und wie gesagt, deswegen hatte ich 2 Probetrainings, hatte ich ein Testspiel gegen Unterhaching. Anscheinend performt, dass sie auch gesagt haben, wir haben Bock auf dich. Ja, und dann ist für mich natürlich, das war der Tag meines Lebens, wo ich dann die Zusage bekommen habe.
Ja, krass. Und wie oft ist das dann? Ich meine, U8 sagst du, wie oft trainiert man denn da in der U8 bei Bayern München? Ist das dann auch schon so ein 3-mal die Woche oder auch schon wirklich so ein 5-mal die Woche und am Wochenende Spiel?
Oh, also wir hatten, soweit ich weiß, Montag, Mittwoch, Freitag Training.
3-mal.
Das heißt, das, was mir am meisten bei Bayern gefallen hat, jedes Turnier, was du gespielt hast, war Top-Niveau.
Ja.
Sei es gegen Manchester United, Juve, Rom, kann ich jetzt alle Mannschaften aufzählen, dann in Polen, dann da, dann in Österreich, in Schweiz, da warst du überall und du gehst halt hin zu dem Turnier als Bayern-Spieler.
Genau,
und das war, musst halt deinen Verein präsentieren und wie man es ja kennt bei Bayern, du musst liefern.
Ja, naja, klar. Also das ist genau das. Ich habe mir das hier unter München, steht da dann auch erste besondere Erlebnisse und habe genau an sowas gedacht, an Turniere, weil ich das auch vom VfL hier kenne, von ganz jungen, dass die wirklich dann auch schon zu großen europäischen Vereinen eingeladen werden, um dann da zu spielen und so. Das heißt, hast du dann auch in der frühen Phase schon Kontakt gehabt zu vielleicht Spielern, die du jetzt auch noch kennst, zu denen du jetzt weißt oder wo du vielleicht weißt, okay, guck mal hier, er spielt da immer noch oder ist vielleicht woanders hingegangen. Gibt es da noch Leute, mit denen du da zu tun hattest?
Das Lustige ist, da wo meine Familie noch lebt, da gibt es eine Bar, die von David Alaba damals geöffnet wurde. Mhm. Und das Verrückte war, ich hatte letzte Woche mit Yannick Gerhardt drüber gesprochen, weil wo er in München war, bei Mitchell Weiser, die sind ja ganz gute Freunde, waren die genau in der Bar. Mhm. Und es kann sogar sein, wo ich klein war, dass ich ihn öfters schon gesehen habe, aber mir ist das halt nie aufgefallen. So, ich kannte David Alaba, ich kannte Ribéry, so, dann kannte ich Mitchell Weiser, aber Yannick Gerhardt kannte ich da am Anfang nicht. Und da hatten wir gesprochen, weil das war ein Riesenzufall, dass er genau in der Bar da ist, wo ich halt direkt an ihm gewohnt habe. Das heißt, ich habe immer die Bayern-Spieler gesehen und wahrscheinlich auch ihn.
Krass. Und deine Eltern, also Familie, die wohnen alle immer noch in München?
Ja, alle in München.
Und dein Zimmer gibt es auch noch, weil du so davon sprachst?
Mein Zimmer,
wo ich wohne, gibt's. Das ist direkt neben, ja. Also du kommst nach Hause und da ist immer noch so ein bisschen, der Platz ist immer noch der alte.
Ja, also mein Zimmer gibt es noch und das bleibt auch noch, weil ich habe gesagt, da sind so meine, ich habe einen kleinen Pokalschrank. Mhm. Sei es von Pokale, Medaillen, Bilder von Turniersiegen, also das ist schon so ein kleines heiliges Zimmer von mir.
Ja, sehr schön. Okay, und dann jetzt Montenegro. Wie ist denn eure Verbindung nach Montenegro? Gibt es da noch Familie? Gibt es da noch, habt ihr da, besucht ihr das Land oft? Seid ihr vielleicht im Sommer da? Weil es ist ja natürlich wunderschön an der Adriaküste da. Das ist ja herrlich. Wo wohnt ihr denn da genau? Hauptstadt?
Podgorica.
Ist tatsächlich Podgorica, wo ihr auch wohnt?
Achso, das ist die Hauptstadt, aber wir leben seit 3 Jahren eigentlich nur noch am Meer.
Ach, schön.
Aber klar, ich habe auch noch Familie da, ich habe Oma, Onkels. Das heißt,
also, und
ich habe immer einen Grund, dahin zu fahren.
Ja, genau.
Und ja, ich bin, wenn es geht, 3 bis 4 Mal im Jahr. Das heißt, 2-3 Tage nur. Kurz super. Die Sonne mitnehmen.
Das heißt, du hast da auch ein Haus oder kannst da auch irgendwo sein?
Und genau, also ich habe alles da, was ich brauche. Und ich bin jetzt auch im Winter wieder da für 4 Tage.
Schön.
Weil ich war schon in vielen Ländern, aber nichts gibt mir so wie Montenegro, weil das ist halt einfach Heimat.
Ja, klar.
Und wie du sagst, an der Adriaküste ist auf jeden Fall nicht schlecht, da hält man es gut aus.
Ja.
Von daher.
Und sprichst du auch die Sprache?
Ja, ich spreche fließend.
Okay.
Also mit meinen Eltern bis heute,
ja, das
wird
ist
kein
schön.
Deutsch gesprochen.
Ja, das ist aber schön.
Genau.
Das ist schön, dass du die Zweisprachigkeit so hast. Das ist ja ein totaler Schatz irgendwie,
ja.
Wenn man das so mit den Eltern so handhabt, dass die mit einem auf der Sprache Montenegrinisch reden und dann bist du in Deutschland und bist in der Schule und lernst Deutsch und kannst eben beides fließen. Das ist
Das ist mir auch wichtig gewesen.
Totaler Vorteil. Sehr, sehr schön. Ja, du bist dann also in München beim FC Bayern München gewesen. Wie sah es in der Schule aus? War da alles okay oder war der Fußball wichtiger und lieber als die Schule?
Also ab und zu habe ich mal eine Schulbefreiung bekommen durch die ganzen Turniere, okay, weil das waren ja mal 2-3 Tagesturniere. Aber in der Zeit, wo ich noch jung war die Schule auch ehrlich gesagt ganz gut. Ich glaube aber, wenn wir jetzt später nochmal auf die weiteren Themen kommen, würde ich dazu auf jeden Fall noch was sagen.
Da. Also in den jungen Jahren alles erstmal so, wie man sich das
Paletti.
Vorstellt. Alles Paletti. Und auch noch genügend Zeit für ein paar Freunde. Gibt es denn noch aus dieser ganz frühen Zeit in München, gibt es da noch Leute, die du noch kennst von damals, mit denen du vielleicht noch Kontakt hast? Gibt es Freunde, mit denen du lange, die dich quasi schon kennen, bevor du irgendwie in die große Fußballwelt gegangen bist?
Ja, also das Lustige ist ja, die Fußballwelt ist klein. So, man spielt gegen wen, man ist mit wem bis heute in der Nationalmannschaft gegen die du früher in der U8 gespielt hast. Also der Kontakt bleibt. Und klar, ist auch normal, dass man mit vielen einfach keinen Kontakt mehr hat, weil jeder verschiedene Wege geht. Aber man hat ja immer irgendwie zu wem eine Bindung, weil man sich wieder sieht, weil man gegeneinander spielt.
Ja, ja, klar.
Und das finde ich eigentlich ganz cool. Aber ich habe auf jeden Fall noch mit vielen Jungs Kontakt.
Schön.
Genau.
Ja, ja. Ja, das ist ja auch so ein bisschen, weil das so ein geschlossener Zirkel auch ist und man dann doch irgendwie damit einmal ist man gegenüber und damit einmal steht man in einer Mannschaft zusammen und in spätestens in der Nationalmannschaft, in der du ja auch die ganze Zeit durchgängig dann bist, sieht man sich dann wieder. Okay, du bist also dann im Alter von 12 Jahren beim FC Bayern dann so, wie das oftmals in den Jugendmannschaften dann ist, gecuttet worden. Also das heißt, dann irgendwie wurde gesagt, okay, hier für den FC Bayern weiter reicht es nicht. Und bist dann gewechselt zum FC Augsburg, zum FCA, ähnlich wie Aaron Zehnter, liebe Grüße, der in der letzten Hinter der Rückennummer-Ausgabe war, bist du dann 2017 im Alter von 12 Jahren nach Augsburg. Das sind so knappe 70 Kilometer von München weg. Ja. Wie habt ihr das denn bewerkstelligt? Bist du gefahren worden oder hast du da im Nachwuchsleistungszentrum irgendwie geschlafen und übernachtet die Woche?
Ich hatte einen Mitspieler, Petros Kitsidis hieß er, ich durfte immer mit ihm mitfahren, das heißt, ich bin von mir zu Hause 20 Minuten mit der Bahn zu ihm hingefahren, wurde abgeholt von der Bahnhofstation und sind dann zusammen nach Augsburg gefahren. ganz normales Training gehabt. So bin ich halt dann immer gependelt.
Ja.
Das Lustige halt an der Geschichte ist, mit 12 war dir das ja noch gar nicht bewusst, weil ich hatte zumal auch eine Anfrage von Unterhaching, Ingolstadt und 60. Und mein damaliger Trainer, der jetzt bei BVB U19, Felix Hirschnagel, der wollte mich unbedingt. Und ich war mir am Anfang auch nicht sicher, vor allem meine Eltern nicht, weil ein 12-Jährigen 70 Kilometer, jetzt wäre es kein Problem. Aber
ja, klar.
Mit 12 musst du da auch erstmal die Überzeugung finden und das Vertrauen auch in andere Personen, dass du sicher nach Hause kommst. Aber ich glaube, meine Eltern haben so ein bisschen auch mich entscheiden lassen, selbst in meinen jungen Jahren, weil die wissen ja auch, von Bayern aussortiert zu werden, das ist nicht einfach und es war auch nicht einfach für mich.
Mhm.
Und dann habe ich mit meinen Eltern zusammen entschieden und dann sind wir zum Entschluss gekommen.
Das ist natürlich eine Sache, die dann immer kommt, dass das natürlich eine Enttäuschung ist. Klar, denn du bist bei FC Bayern München, eigentlich die Top-Adresse in Deutschland, auch weit darüber hinaus. Und dann wird dir in so jungen Jahren, weil das eben einfach so ist in diesem Business, wird dir halt gesagt, okay, reicht jetzt nicht.
Ja.
Natürlich eine Enttäuschung. Bist dann aber zum FCA gegangen und bist da ganz offensichtlich gut aufgefangen worden, denn dir ist ja aus dieser dann Enttäuschung eine Chance geworden, denn du hast vielleicht bei Augsburg dann auch ganz andere Perspektiven gehabt. Wie hast du das damals empfunden oder hast du das damals überhaupt schon so realisiert oder wie ging es dir damit?
Ja, also ich sag mal so, von der U13 bis zur U15, das war so diese 1,5-2 Jahre, wo ich gesagt habe, ich war gut, aber viele Punkte, wo ich gesagt habe, das kann auch besser werden, gerade weil ich war da auch so in der Wachstumsphase, dann ist da halt einfach mal so Pubertät und alles, dann ist das eine schwierige Phase, also was ja auch ganz menschlich ist, aber die musste man so ein bisschen überstehen und ich würde auch persönlich sagen, dass das ab du 15 für mich drastisch gut gelaufen ist, also wo ich dann auch gesagt habe, ey, schaut gut aus.
Ja, weil du halt auch spürst, dass die Chancen halt da sind, ne? Dass du irgendwie merkst, oh wow, ich gehöre hier wirklich zu der Gruppe derer, die eine Chance haben, diesen Weg einzuschlagen und das dann hinkriegst. Finde ich total beeindruckend, gerade in dieser frühen Phase. Ähnlich wie das mit Aaron auch war, der ja mit 14 nach Augsburg gegangen ist oder allein gewohnt hat sogar in der WG irgendwie. Und du bist da auch so früh hin mit dem Vertrauen der Eltern, mit einer guten Fahrgemeinschaftssituation. Das heißt, du hast schon zu Hause immer noch übernachtet und bist dann, also bist in München noch geblieben, hast aber in Augsburg trainiert, wenn ich dich richtig verstanden habe.
Genau, und dann ab dem 15. Lebensjahr, bis ich dann zu Wolfsburg gewechselt bin, habe ich dann auch in der WG gewohnt.
Mhm.
Das heißt, ich war mit Aaron, wir waren keine Mitbewohner.
Mhm.
Aber wir haben nebeneinander gewohnt und so ist ja auch die Bindung.
Ja, krass. Ja, super schöne Geschichte, dass ihr jetzt hier seid und auch Nationalmannschaft zusammen und so. Gerade neulich dieses schöne Tor, Vorarbeit, Tor, Pejcinovic, so wollen wir das haben irgendwie.
Auf jeden Fall.
Eine wunderschöne Geschichte, aber eben auch krass, weil auch ähnlich wie bei Aaron, natürlich diese Jugendzeit und diese Teenagerjahre, diese Pubertät, wo das erste Mal Party losgeht und wo auch mal Mädchen interessant werden oder irgendwas anderes in den Köpfe kommt, da wart ihr quasi ganz schön auf euch allein gestellt und wart mit euch zusammen unterwegs. Leichtes Lächeln im Gesicht bei Aaron und bei dir verrät mir, dass das irgendwie auch eine gute Zeit war für euch und man dann frühzeitig von zu Hause weg war. Also konnten auch deine Eltern immer gut damit umgehen oder wie ist das für die gewesen? Weißt du das?
Ja, die wussten, dass wir verpflegt werden vom Verein, dass wir alles bekommen, was wir brauchen. Und ja, ich muss gerade lächeln, weil das war schon eine super Zeit. Weil ich würde schon sagen, ich habe aktuell so die Zeit gehabt da bei Augsburg, wo ich gesagt habe, boah, mir ist alles egal. Hauptsache Fußball spielen, ein bisschen Spaß haben, Schule einigermaßen, Fußball spielen, genau immer das Gleiche. Konntest mal einen Döner vorm Spiel essen, hatte keiner einen Kopf abgerissen. So, das war schon, schon geil.
Eine ziemliche Freiheit, so, ne, die man dann hat, aber die ja auch erarbeiten musstest und auch erarbeiten hast irgendwie. Ne?
Denn auf jeden Fall.
Natürlich, wenn die Schule nicht funktioniert, wenn die Leistung auf dem Platz nicht funktioniert, dann nützt das alles nichts.
Dann
hauen die dich da auch raus, früher oder später. Jetzt ist es so, dass du neben deiner Zeit dann eben jetzt bei Augsburg dann auch Nationalmannschaften gespielt hast. Und du hast noch bei der U15, bist du noch für Montenegro angetreten. Da ist im Netz nicht so viel zu finden. So mindestens 6 Spiele sind da aufgeführt und so. Ich weiß nicht, sind es genau 6? Kannst du es besser sagen?
Ja, da sind 6 Spiele gewesen. Mhm. Und das war relativ zufällig, weil da, wo ich dann angefangen habe, bei Augsburg eine U15 Tore zu machen, kam Montenegro auf mich zu. Da hatte ich ehrlich gesagt auch noch gar nichts mit Deutschland zu tun.
Also mit der Nationalmannschaft?
Genau, mit der Nationalmannschaft. Und dann war auch für mich, hat sich mein Vater auch dafür so eingesetzt und hat auch mal gesagt, guck's dir mal an. Mhm. Schadet auf jeden Fall nicht. Ja, ist ja keine Entscheidung getroffen. Und Nationalmannschaft ist eine Nationalmannschaft. Ja, das habe ich auch gesagt, ob Montenegro, ob es Deutschland ist. Also für mich ist es auf jeden Fall ein Privileg gewesen, selbst in den jungen Jahren.
Ja, natürlich.
Und ja, dann hatte ich da die 6 Spiele gemacht und dann lief das, wie ich schon gesagt habe, lief das gut beim FCA, dass dann Deutschland gekommen ist für das erste Länderspiel offizielle. Und das war halt gegen Dänemark und habe ich gesagt, muss ich machen.
Mhm. Ja klar, das war dann die U16. Ne? Genau. Da hast du dann gegen Dänemark gespielt. Hast du dann noch Erinnerungen an dieses erste Spiel?
Ja, wir hatten 2 Spiele, das Hin- und Rückspiel. Im Hinspiel hatten wir verloren. Ich weiß gerade das Ergebnis nicht. Ich weiß nur, dass wir im zweiten Spiel 4-2 gewonnen hatten. Mhm. Im ersten Spiel hab ich mich auch schwer getan. Ist halt das erste Länderspiel für Deutschland. Hatte ich eine Großchance, die ich vergeben hatte. Aber mein Glück war es, dass wir das Rückspiel hatten. Da hatte ich nämlich 2 Tore geschossen,
wow. Okay.
Wo ich dann direkt mal eine Duftmarke gesetzt habe.
Und im zweiten Spiel. Genau. Ich meine, also das ist ja fantastisch. Deine Quoten sind sowieso echt da, was das angeht, total tierisch, wann immer man da irgendwo reinguckt. Denn es geht weiter, wir gehen mal zur U17 rüber. Da hast du in 16 Spielen 15 Tore gemacht, was natürlich eine Wahnsinnsquote ist. Und es gab da auch diese EM-Quali für die EM 2021. Und da hast du bei einem 5-0 gegen Rumänien 3 Tore gemacht. Und da ist mit einmal auch wirklich richtig Interesse international an dir aufgekommen. Weil, na klar, das bleibt natürlich niemandem verborgen bei einer EM-Quali, wenn da jemand so dermaßen da hinpackt. Wie ist das denn für dich dann auch in diesen jungen Jahren? Denn ich meine, wie alt bist du da gewesen? Da bist du irgendwie 16, 17 gewesen. Ja. Wenn dann mit einmal dieses Interesse kommt und du da vielleicht, so hieß es jedenfalls, habe ich gelesen, dass du da das erste Mal das Gefühl hast, okay, jetzt passiert wirklich was noch den Schritt weiter ermöglicht. Wie geht's einem da als so junger Kerl?
Ja, wir hatten die EM-Quali. Wir hatten 2 Runden. Das heißt, es gab eine normale Quali-Runde und eine Elite-Runde. Und da hatte ich in 6 Spielen 11 Tore. Da wurde ich auch nochmal Torschützenkönig. Ich glaube, ich habe das so ein bisschen als Schwung genommen, noch mehr zu machen, weil ich gesehen habe, es ist ja einfacher als immer, wenn du Tore machst, dann wirst du natürlich auch daran bewertet.
Ja, klar, aber du musst eben genau das ist ja genau gut, dann sich da nicht drauf auszuruhen, nach dem Motto jetzt durch die Gegend zu laufen, sagen, hier, guck mal, die haben alle Interesse, sondern zu sagen, okay, alles klar, das muss ich jetzt bestätigen. Ich will jetzt will ich die Chance eben auch beim Schopfe packen und das eben durchziehen so weiter. Also da kam das internationale Interesse, da gab es dann jede Menge Mannschaften, Ajax ist genannt, Chelsea ist genannt, Man City ist genannt, Juve ist genannt, also wirklich die großen Europas. Und der VfL Wolfsburg kommt auch daher und der VfL Wolfsburg schafft es hier, dich herzuholen. Und du hast gleich gesagt, dass du gleich am Anfang das Gefühl hattest, dass das Richtige ist, weil du, und das habe ich so in dem, was ich über dich gelesen und gesehen habe, irgendwie, wenn du so pragmatisch, aber auch so bodenständig bist, dann zu sagen, da habe ich eigentlich für mich jetzt erstmal die besten Möglichkeiten, mich weiterzuentwickeln. Also eben nicht dem Traum zu folgen, gleich ganz groß zu gehen, sondern weiterzuarbeiten und dann zum VfL Wolfsburg zu gehen. Hast du dann gemacht in 2022, noch als Spieler, der noch für die U19 hätte spielen können, mit 17 bis 18, 19 Jahren. Bist dann aber gleich im Profikader gelandet, bei Niko Kovac. Und jetzt natürlich die Frage, die sich dann immer für mich stellt, wie groß war der Unterschied und wie war das für dich, einfach dann in so eine Situation jetzt zu kommen und wirklich in der Bundesligamannschaft im Profikader zu stehen?
Das war ja der Grund, warum ich nach Wolfsburg gewechselt bin, weil ich da die Chance hatte, im Profikader dabei zu sein. Da ging es ehrlich gesagt auch gar nicht darum, im ersten Jahr oder 2 Minuten zu sammeln, sondern erstmal da anzukommen, wo es eigentlich drauf, also wo es zählt. Mhm. Wenn ich irgendeinem Jungen sagen kann, dann, der mich gefragt hat, habe ich gesagt, wenn du eins nicht machen kannst, dann Jugend mit Profis vergleichen, weil das ist so eine große Lücke. Fußball spielen können viele, aber dagegen zu halten, da tue ich mir ehrlich gesagt bis heute manchmal schwer irgendwo, weil ich immer irgendwo Verbesserungspotenzial habe.
Na klar.
Und deswegen sage ich, dieser Step erstmal anzukommen und zu verstehen, du spielst jetzt gegen Ältere, so U17, U16 ist vorbei. Mhm. Und das war im ersten Jahr auf jeden Fall ein Jahr, was mich sehr stark geprägt hat. Mhm. Ich habe mir gedacht, vieles läuft nicht so, wie ich es mir vorstelle, weil ich zumal im ersten U19-Jahr, glaube ich, 3 Tore gemacht habe in 12, 13 Spielen. Aber ich bin froh, dass ich so ein Jahr durchgemacht habe, einfach um anzukommen in dem Profibereich.
Genau, also mit dem Abstand jetzt oder mit den Augen eines Fans, der das beobachtet, denke ich mir, ja, es kann ja auch eigentlich gar nicht anders sein. Es gibt immer mal irgendwo mal die Ausnahme, wo das dann gleich funktioniert. Ja. Aber eigentlich ist das ja auch vollkommen normal, weil ich weiß nicht, wahrscheinlich die Körperlichkeit, auch das Psychologische ist natürlich da auf so einem Level, wo man wahrscheinlich, also ich mir das nicht vorstellen kann und du jetzt weißt, wovon du da sprichst. Und aber du hast auch einen guten Anschluss gefunden und hast auch ältere Spieler, zum Beispiel unser Kapitän Max Arnold, da hervorgehoben als jemand, der dich da an die Hand genommen hat. Und wie wichtig ist sowas in so einer Situation?
Ja, ich hatte es ja vorhin angesprochen, dass wichtig ist, dass ich, oder dass für mich wichtig ist, dass ich immer, also das hört sich komisch an, aber dass ich kritisiert werde, weil mir braucht keiner sagen, cooles Tor, sondern mir braucht einer sagen, ey, das war nicht gut und hier musst du mehr deinen Körper nutzen. Und da hatte ich mit Max vor allem am Anfang schon, ich sage jetzt mal, einen Mentor, der mir da auf jeden Fall geholfen hat. Und klar hat er mir mal positive Worte gegeben zu einer Aktion, zu einem Spiel, was er sich von U19 angeschaut habe. Er hat mir auch immer gesagt, das ist nicht gut und das kann ich besser machen. Das sagt er mir bis heute. Mhm. Und das sind ja für mich so die paar Prozente, die halt einen besser machen. Und ja, ich finde das auf jeden Fall wichtig bis heute noch, dass mich jemand ehrlich kritisiert, weil er mich wahrscheinlich auch besser machen möchte.
Ja, natürlich. Also da ganz klar, insofern natürlich großer Dank. Und kann man sich ja auch total vorstellen, dass einen gerade in so einer Situation, dass man auch darauf angewiesen ist, dass einen die Älteren so ein bisschen an die Seite nehmen und, und einem auch so ein bisschen helfen im Umgang mit diesen vielen neuen Sachen. Denn du bist nach Wolfsburg gekommen und das sind dann jetzt 600 Kilometer von München. Ja. Und du bist ja immer noch, und das darf man ja nicht vergessen, 2022 hergekommen, da bist du 17. Ja. Also wie bist du mit dieser Distanz umgegangen? Gab es Momente von Heimweh oder von wirklich dem Gefühl, oh Mann, ich bin irgendwie so ein bisschen allein? Oder wie hat sich's angefühlt?
Ja, also ich kenne ja das Alleineleben, habe ich ja schon mit 15 durchgemacht. Das heißt, es war für mich nicht eine Riesenumstellung. Aber es war halt so, dass du nicht deine Eltern jede Woche gesehen hast, sondern vielleicht mal alle drei Wochen, zwei Wochen. Und dann warst du halt schon noch mehr auf dich alleine angewiesen. Und ich glaube, das war auch, um zu reifen, war das auch wichtig. Weil ich dann halt gemerkt habe, okay, du kommst nach Hause, du musst selber schauen, wie du jetzt deine Wäsche machst. Du musst selber schauen, wie du dir was zum Essen machst. Klar kann ich auch beim Verein essen, das habe ich dann auch gemacht. Aber einfach so dieser Alltag hat sich ein bisschen verändert. Mhm. In der WG hattest du zwei Mitbewohner und jetzt warst du alleine in der Wohnung und fragst dich, was mache ich jetzt? Mhm. Deswegen fand ich das eigentlich schon, ich hatte Bock drauf, sagen wir es mal so. Mhm. Ja, gut. Und ich wusste ja auch, was mich erwarten wird. Das heißt, war ja auch die Frage, ob meine Eltern zu mir ziehen. Dann habe ich aber auch gesagt, so von mir aus gerne, ich kann auch alleine leben und ihr pendelt. So bis heute klappt das ganz gut. Mhm. Und so.
Na gut, jetzt hast du dich ja auch ein bisschen eingelebt schon, gewohnt warst du es eh schon, wie du schon erzählt hast, aber natürlich gibt es dann auch die Anlaufpunkte und es gibt natürlich auch die Kollegen im Team irgendwie, mit denen man dann mal zusammen irgendwo hingeht und wenn es nur ein Kaffee trinken ist oder so. Und du bist ja passionierter Kaffeetrinker, wie ich mitbekommen habe, irgendwie habe ich auch schon gesehen mit den Kollegen mal irgendwie hier und da im Café in der Innenstadt. Insofern also Wolfsburg, dein Ankommen hier in Wolfsburg war dann so, wie man sich das so vorstellt, erstmal so ein bisschen alles einrütteln und angewöhnen, aber irgendwie so viel Aufregung, weil es jetzt dieser Profifußball und dieser Unterschied ist, bist du eigentlich überhaupt so richtig zur Ruhe gekommen in der Phase oder war der Fokus so stark auf den Fußball, dass alles andere so ein bisschen daneben abgefallen ist?
Ja, also der Fokus ist, glaube ich, schon wichtig, dass du ihn im Training hast, aber es ist auch wichtig, nach dem Training mit Fußball auch mal abzuschalten, sondern einfach mal dich mit Mannschaftskollegen zu treffen und nicht über Fußball zu sprechen. Ja, ich finde, diese Balance muss man haben zwischen wann ist Fußball und wann ist runterfahren, genießen und auf den nächsten Tag vorbereiten. So, deswegen, ich habe früh gemerkt, dass Wolfsburg nicht wie München ist, von der Größe, von den Möglichkeiten, die
das
man
ist klar.
Das war mir bewusst und jetzt muss ich sagen, bin ich eigentlich ganz happy hier, weil ich habe alles, was ich brauche und ich habe meine Kumpels hier, mit denen ich essen oder Kaffee trinken gehen kann, von daher, ich beschwere mich
nicht. Was machst du so, wenn du jetzt nicht im Trainingsmodus bist, sondern jetzt sagst, okay, oder vielleicht mal einen Tag frei oder so und du bist in Wolfsburg, ich habe gesehen, du bist mit Golf und Tennis irgendwie auch auf anderen Ballsportarten unterwegs, ist das immer noch so oder
Also ich verfolge
dein Handicap besser geworden?
Ich bin nicht der Beste. Das kann ich so ehrlich sagen. Ich habe halt das Glück, dass ein Kumpel von mir hier Golflehrer ist. Mhm. Und ich habe so eigentlich auch damit angefangen. Und durch Yannick, der ja auch Golf spielt, bin ich so ein bisschen da reingerutscht und habe so gemerkt, ey, nach dem Training ist das gar nicht mal so schlecht, einfach mal ein bisschen andere Sportart.
Man ist ja auch viel draußen und man latscht halt und man kann vor allen Dingen mit jemandem eine Runde gehen.
Genau.
Also ich habe auch eine Platzreife, ja. Ich habe nur lange nicht gespielt, weil ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte in der letzten Zeit, das überhaupt hinzukriegen alles. Aber macht halt einfach mega Spaß und ist halt frische Luft, ein bisschen Kopf freikriegen, ein bisschen quatschen und so, dann nutzt du das auch, ja?
Also auf jeden Fall, wie gesagt, das ist mir auch wichtig, dann einfach mal abzuschalten. Mhm. Neue Sportarten zu lernen, auf jeden Fall immer gut,
finde ich. Und die Verletzungsgefahr ist nicht ganz so groß wie zum Beispiel beim Tennis. Ich meine, wie ist das mit Tennis? Also das kann man sich das noch leisten, so richtig regelmäßig? Wahrscheinlich nicht, ne?
Ja, ich sag mal dosierter. Mhm. Mein bester Kumpel, der aus München kommt, mein Bruder, die spielen eigentlich immer mit mir Tennis. Von daher, wenn die hier sind, gehen wir in eine Tennishalle, spielen wir eine Runde. Paar Ballwechsel, jetzt keine.
Ja, schon.
Es geht hier nicht um Titel, aber einfach mal ein bisschen rauszukommen, ein bisschen Veränderung zu haben. Und deswegen Tennis und Golf, würde ich schon sagen.
Sind so die Sachen neben dem Fußball, die am meisten Spaß machen. Und sonst bist du auch jemand, der viel ins Kino geht oder bist du eher der Netflixer zu Hause oder Konzertbesuche vielleicht auch? Weil Musik kommt natürlich noch, aber würde mich natürlich interessieren, ob du da auch unterwegs bist.
Ja, ich bin. Wie du es vorhin gesagt hast, leidenschaftlicher Kaffeetrinker. Ich freue mich, wenn ich nach dem Training einfach entspannt einen Kaffee gehen kann oder mit einem Kumpel einfach was essen kann. Mhm. So Konzerte oder, das hat mich jetzt noch nicht so richtig umgehauen. Deswegen.
Lieber die ruhige Nummer.
Genau.
Es ist ja auch völlig in Ordnung. Also das war nur so interessehalber. Okay, also du bist dann auf jeden Fall also beim VfL Wolfsburg. Und dann leite ich der VfL Wolfsburg nochmal für ein Jahr aus zu Fortuna Düsseldorf in die zweite Bundesliga. Einfach um dir wahrscheinlich Spielpraxis zu geben, um dir gesichert irgendwie Einsätze zu geben. Und das passiert dann da auch. Zwar bist du in der Zeit auch ein bisschen verletzt, hast ein bisschen Verletzungspech, aber spielst insgesamt, glaube ich, 20 Spiele oder 19 Spiele, ja, machst 5 Tore in der Zeit bei Fortuna. Und bist dann jetzt in Düsseldorf. Also das heißt jetzt, der bayerische Junge kommt erstmal hier nach Wolfsburg, nach Niedersachsen und jetzt geht's nochmal in die rheinische Ecke, nach Düsseldorf. Ich habe dich da erlebt als jemand, der das sehr genossen hat und der diese neuen Facetten von Düsseldorf da echt an sich rangelassen hat. Wie ist es dir ergangen in Düsseldorf?
Ja, also ich sag jetzt mal, man darf ja da nicht vergessen, das war mein erstes Herrenjahr offiziell. Und das war ja auch nochmal so ein Schritt, wo du dann sagst, okay, wenn du nicht spielst, kannst du nicht in die U19 runter, sondern musst du kämpfen und einen Platz. Da hatte ich mit Klaus Allofs und Daniel Thun zwei Menschen an der Seite, die mir in diesem Jahr unheimlich viel geholfen haben. Die mir natürlich auch dann das Vertrauen und die Chance gegeben haben, mich da zu zeigen. Aber wie du sagst, ich hatte mit Verletzungen zu kämpfen. Also vor der Leihe hatte ich halt meine Reha vor Saisonstart, weil ich mir den Fuß gebrochen hatte. Dann bin ich eigentlich super zurückgekommen. Hatte im zweiten Spiel, glaube ich, mein erstes Tor gegen Ulm gemacht. Oder halt im ersten Zweitligaspiel hatte ich mein Tor gegen Ulm gemacht. Was ja eigentlich für mich dann kein besserer Start möglich wäre. Aber ja, nach dem vierten Spiel in der Länderspielpause hatte ich mir nämlich gegen Italien meinen Meniskus gerissen.
Ja.
Was mich dann auch nochmal 4 oder 5 Wochen ausgesetzt hat. Und ja, ich habe eigentlich geschaut, dass ich mich immer zurückkämpfe und die Minuten einfach sammle, die ich brauche. Das hatte ich dann auch bis zur Winterpause gemacht. Hatte dann 10 Spiele, 2 Tore, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. War jetzt von meinem persönlichen Anspruch nicht das, was ich mir erhofft hatte, aber ich glaube, mir war dann auch bewusst, in welcher Situation ich bin und dass das auch nicht selbstverständlich war, dass ich 20 Tore schießen werde. Von daher habe ich das akzeptiert und geschaut, dass ich ins neue Jahr gut starte. Das hatte ich dann gemacht, weil wir hatten in Karlsruhe gespielt, lagen 2-0 hinten. Kam ich rein und habe nach 2 Minuten mit einem zweiten Ballkontakt direkt ein schönes Pfostentor geschossen. So, und dann hatte ich der Mannschaft natürlich geholfen, dass wir da noch einen 3-2-Sieg rausholen. Das war ein Riesenspiel.
Super. Ja, krass.
Aber ich glaube, so die Krönung von meiner Leihe war dann, dass ich an meinem Geburtstag einen Doppelpack geschossen habe nach einem 1-0 Rückstand, sodass wir dann auch 2-1 gewonnen haben. Also ich glaube, das war so der Moment bis jetzt in meiner Karriere, wo ich sage.
Das war auch beim Heimspiel, ne? Das war zu Hause, ne?
Genau, da hatten wir ein Abendspiel gegen Hertha. Ja. Lagen wir 1-0 hinten, dann kam ich wieder zur Halbzeit rein. Und ja, dass das dann so kommt, habe ich natürlich nicht erwartet.
Ja, aber das ist natürlich
das Gold, war so,
irgendwie.
Darf ich mich selber beschenken.
Ja, sehr schön. Genau. Ja, krass. Ja, das ist natürlich super. Und genau dafür ist ja so eine Laie dann auch echt gut. Du kriegst Spielpraxis, du holst dir das ab und merkst eben auch, okay, alles klar. Also ich bin hier voll am Start und drehst dann so ein Ding. Ähnlich gut läuft's auch parallel dann in der U, dann jetzt 21 zum Beispiel. Jetzt habe ich gesehen, dann gegen Nordirland. Hast du auch dann, bist spät eingewechselt worden. Ihr habt 1-0 zurückgelegen in Nordirland. Und dann schnappst du dir dann den Ball zum Elfmeter und haust dann kurz vor Schluss, irgendwie 86. oder so, das Ding da rein und machst das 2-1, den 2-1 Siegtreffer für die U21 zur EM-Quali. Ja. Wie kommt das, dass du als Einwechselspieler dann dir den Ball nimmst? Warst du einfach so sicher oder bist du sowieso ein guter Strafschütze, dass du das dir dann so zutraust? Oder wie ist es dazu gekommen? Hat mich ein bisschen gewundert, fand ich aber super.
Ich hatte halt gesehen, Schiri pfeift Elfmeter. Direkt einen Ball angeschaut, gesagt, ich schieße. Und ja, wenn du das sagst, dann erwartet auch jeder, dass du triffst.
Ja, klar. Ich meine, naja, aber das erwartet jeder. Das ist aber natürlich auch genau so, dass die Schwierigkeit ist. Aber ich fand es total beeindruckend und habe gedacht, okay, krass, das ist wirklich auch eine Qualität, die man dann haben muss, dann zu sagen, okay, komm her mit der Pille.
Ja, Gefühl war richtig und dann habe ich gesagt, mache ich das Ding halt rein. Und das dann, da konnte ich halt der Mannschaft weiterhelfen für einen Sieg. Genau, das war.
Ja, sehr, sehr schön. Okay, jetzt sind wir hier so in der Vorweihnachtszeit und eine Sache, die jetzt gar nichts mit Fußball zu tun hat, wollte ich fragen, wie sieht denn bei dir Weihnachten aus?
Ja, ich bin erstmal bei der Familie in Montenegro. Das heißt, ich fliege 4 Tage nach Montenegro, fahre ein bisschen runter, ein bisschen alte Freunde wiedersehen und dann nach Weihnachten bin ich auch bis Silvester in Madrid. Das heißt.
Schön.
Hab ein bisschen was zu sehen.
Ein bisschen Abstand, ein bisschen.
Bisschen auch mal rauskommen aus Deutschland.
Schön. Ja, toll.
Genau, ich bin ja eh ein Fan davon, wenn ich schon Zeit habe, zu reisen, was Neues zu sehen.
Mhm, klar.
Deswegen freue ich mich auch auf den Urlaub, aber ich glaube, was jetzt nochmal wichtiger ist, erstmal positiv nochmal abschneiden vor Jahresende.
Keine Frage, das ist natürlich wichtig, aber mich interessiert schon noch Montenegro Weihnachten mit der Familie. Wie ist denn da Weihnachten? Ist das genau wie bei uns? Macht man das ähnlich? Gibt es da auch einen Baum? Ist das genau so oder ist das ganz anders?
Nee, ist genau das Gleiche.
Tatsächlich, ja.
Hast gemeinsames Abendessen und alles, also genau die gleichen Abläufe, wie man so schön sagt. Von daher.
Und Geschenke gibt es auch am 24. Ja. oder auch am, ja? am genau. 24. auch? Also tatsächlich genau wie bei uns.
Eigentlich
genau. War mir nicht klar. Ich dachte, okay, vielleicht gibt es da vielleicht auch irgendwelche anderen Rituale, vielleicht macht man da irgendwas anders. Also alles ganz genau. Musste ich quasi nicht umgewöhnen.
Nee, wir haben das auch so aus Deutschland übernommen.
Ja, ja.
Ob ich jetzt da bin oder in Montenegro. Das ist immer der gleiche Weihnachtsablauf.
Okay, also schöne 4 Tage. Natürlich, bevor das alles stattfindet, gibt es hier noch jede Menge zu tun und noch gute Spiele zu spielen. Das ist eh klar. Aber da ist ja auch, da zeigt es ja auch nach oben, wenn ich da so in meinen Fanherz höre und wenn ich euch angucke und beim Spielen sehe. Also das ist natürlich alles wunderbar. Ja, dann kommen wir jetzt schon relativ zum Ende, denn eine Sache, die war noch wichtig, nämlich diese Fritz-Walter-Medaille. Die hast du bekommen, 2025, Fritz-Walter-Medaille in Silber. Und das ist noch eine Auszeichnung, wo ich denke, wow, das finde ich irgendwie immer krass, weil man muss sich nur angucken, wer die alles schon bekommen hat, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, was die eigentlich bedeutet und wie wichtig die ist. In welchem Rahmen ist dir die denn übergeben worden? Gibt es da eine richtige Zeremonie und so?
Also ich hatte sie. Wir hatten gegen Braunschweig gespielt mit Fortuna Düsseldorf zu Hause. Da kam der U21-Trainer Ovitaju und hatte mir die. Also das wusste er erstmal gar nicht davon, dass ich heute ausgezeichnet werde.
Ah, okay.
Das heißt, ich wurde ein bisschen überrascht von unserem Pressesprecher Tino Polster. Und ja, auf einmal wurde ich da vom Spiel mit einer Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet. Da hatte ich aber auch einen Tag davor die Nachricht von meinem Nationalmannschaftstrainer Christian Wörns bekommen, dass ich eine Fritz-Walter-Medaille in Silber gewonnen habe.
Schön.
Das war auch eine Riesenfreude, weil ich sag mal so, gerechnet hatte ich nicht damit. Mhm. Ich wusste, ich hatte ein gutes Jahr gespielt, sei es beim VfL in U19, auch beim DFB. Aber ich war, glaube ich, eher ein bisschen bescheiden und habe einfach gesagt, wenn es kommt, wäre es überragend, wenn nicht, dann weiterarbeiten. Ja. Aber ja, da hatte ich das Glück, vorm Spiel damit ausgezeichnet zu werden und dann konnte ich mich auch da in dem Spiel nochmal belohnen, habe da auch nochmal getroffen gegen Braunschweig.
Ja, super.
Ja, deswegen war das auf jeden Fall ganz gut.
Ja, natürlich eine riesen Auszeichnung. Wie gesagt, man guckt da und dann Kai Havertz und Joshua Kimmich und jetzt auch Uwe Draogo zum Beispiel und solche Leute sind da jetzt auch drin. Der Bischof taucht da drin auf und so. Also wirklich, aber eben, wenn man in die ganzen Jahre guckt, die zurückliegen, dann sind das wirklich die Namen, die sich dann gut lesen. Und wenn da deiner so dazwischen ist, dann ist das natürlich eine Sache. Auch wahrscheinlich großer Stolz zu Hause irgendwie, verfolgen alle.
Auf jeden Fall, also.
Also die hat den Ehrenplatz in dem Pokalschrank auf jeden Fall.
Die liegt bei mir zu Hause hier in Wolfsburg.
Oh, okay.
Die habe ich jeden Tag vor Gesicht.
Sehr gut, als weitere Motivation.
Auf jeden Fall.
Sehr schön. Und wie ist es jetzt mit der U21? Wie geht das da weiter? Also EM-Quali, wie ist da der Ausblick? Und wie ist es überhaupt mit solchen Turnieren? Hast du bei solchen Turnieren schon teilhaben können und auch schon mal das ein oder andere da erlebt?
Ja, ich hatte ja das Glück, dass ich in U17... die EM spielen durfte mit Deutschland. Da sind wir leider unglücklich im Viertelfinale gegen Frankreich ausgeschieden im Elfmeterschießen. Da habe ich auch noch gegen Sal Kombedi gespielt.
Mhm.
Das heißt, da haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen, war auch großer Zufall. Aber ja, jetzt haben wir wichtige Quali-Spiele noch vor uns. Die sind ja ein bisschen so aufs Jahr verteilt.
Mhm. Im März geht es, glaube ich, weiter.
Genau, ne? Im März geht es jetzt dann weiter und man darf halt keine Punkte liegen lassen. Wir haben halt gerade mit Griechenland haben die ein bisschen die Nase vorn, weil sie halt gegen uns gewonnen haben.
Mhm.
Wir sind halt jetzt die Jäger und nicht mehr die Gejagten. So, das heißt, wir müssen stets dranbleiben und konstant Ergebnisse liefern, weil wir wollen ja am Ende 2027 zur EM fahren.
Mhm.
Und ich glaube, nochmal eine U21 EM ist zumal eine große Bühne, um sich zu zeigen.
Mhm.
Weil gegen die Spieler, die du meistens spielst, sind ja auch wie wir in der Bundesliga, zweiten Liga, sei es in Spanien, England, Frankreich. Das heißt, da ist schon ein Turnier auf Top-Niveau.
Und wie ist Nationalmannschaft im Gegensatz zur Vereinsmannschaft jetzt so im Umgang? Ist das wie eine kleine Klassenfahrt, wenn man sich da trifft und man beobachtet sich auch über die Saison und hat dann gut Gesprächsstoff oder wie fühlt sich das an?
Ja, ich muss sagen, Nationalmannschaft ist immer für mich was Geiles, weil zumal triffst du dich mit Gleichaltrigen, das siehst du ja eigentlich in der Mannschaft,
ah, ja,
jetzt
stimmt,
im Verein klar. Wenig mhm. bis gar nicht. Und ja, wie gesagt, du spielst mit welchen zusammen, mit denen du schon vor 8, 9 Jahren irgendwo, wo du klein warst, angefangen hast. Das heißt, ja, wenn man sich sieht, verbringt man auch neben dem Platz auch noch, sei es wir waren jetzt in Albanien oder sind oben in Rostock. Das heißt, du nutzt die Zeit bestmöglich, weil du weißt, du siehst dich in 1, 2, 3 Monaten erst wieder.
Mhm, genau.
Von daher, ich sehe das schon... Neben dem Platz als Klassenfahrt,
ja, genau.
Aber auf dem Platz hast du halt eine Mission, musst du direkt klar. Funktionieren. Und deswegen, das ist schon für mich immer wieder ein großer Spaß, da dabei zu sein.
Ja, sehr schön. Ja, das kann man sich auch vorstellen. Ist ja auch eine große Ehre und natürlich auch echt toll, dass ihr da auch wirklich so eine gute Mannschaft habt, die so da mithalten kann und dann wirklich auch da eine gute Chance hat, da wirklich weit zu kommen bei solchen Turnieren. Also da natürlich alles Glück dafür. Jetzt sind wir in deiner letzten Zeit schon angekommen. Ich bin gerade so ein bisschen gesprungen, aber du warst dieses Jahr in Düsseldorf, hast da wirklich auch sowas Schönes erlebt, wie an deinem Geburtstag ein Doppelpack da im heimischen Stadion und bist da wirklich... Ja, auch geplantermaßen nach dem Jahr dann auch wieder zurückgekommen zum VfL Wolfsburg, aber hast da eigentlich wirklich einen guten Schritt gemacht, hast dich da weiter ansetzen können und kommst dann jetzt wieder zurück zum VfL Wolfsburg und der Vertrag wurde zwischenzeitlich nochmal wieder schön verlängert. Das heißt, du bleibst uns auch noch schön lange erhalten und wir hoffen noch darauf, dass es noch viele Jahre mehr werden. Und dann fängt das Jahr auch gut an und du hast gleich in dem ersten Pokalspiel gegen SV Hemelingen, aber du hast da gleich Tore zu beigesteuert. Wie fühlt es sich denn jetzt an, wieder reinzukommen? Du kennst die Stadt schon. Hast deine Wohnung behalten oder hast du dir eine neue gesucht?
Ja, ich hatte mir eine neue gesucht, weil ich hatte das Problem, dass ich eine etwas zu große Wohnung hatte für eine Person. da habe ich gesagt, nehme ich mir lieber was Kleineres, Gemütlicheres, wo ich auch alle Räume benutzen kann.
Ja.
Von daher so, aber ich bin froh, wieder hier zu sein, weil, wie du sagst, ich kenne die ganzen Mitarbeiter hier. Ich kenne alle Spieler, die Stadt kenne ich. Und wenn man sich auf jeden Fall irgendwo wohlfühlt, dann freut man sich, wenn man zurückkommt.
Ja, sehr schön.
Deswegen, ja, und da hatte ich halt persönlich eine sehr gute Vorbereitung gehabt, wo ich mich gezeigt habe, reingehauen habe, mich verbessert habe, steht. Und ja, jetzt gilt so das, was ich in der Vorbereitung gezeigt habe, im Pokalspiel, geht es für mich persönlich jetzt in der Bundesliga so umzuwandeln, da seine Duftmarken zu setzen. Ich bekomme Minuten, ich spiele viel, habe auch ein paar Spiele von Beginn an gemacht. Für uns als Mannschaft lief es jetzt nicht so besonders gut, aber ich bin zuversichtlich, weil wir es jetzt auch die letzten Spiele gezeigt haben, dass wir wieder uns in den Vordergrund spielen können.
Absolut.
Und deswegen schaue ich, dass ich da meinen Teil dazu beitragen kann.
Ja, alles klar. Das wird dir gelingen, da bin ich ganz sicher. Früher oder später wird das passieren. Ja. Ich glaube, es wird gar nicht mehr so lange dauern. Aaron hat nach seinem Podcast-Besuch hier bei Hinter der Rückennummer ein Tor geschossen in Frankfurt zum 1-0. Also vielleicht ist das ein gutes Zeichen. Vielleicht kommst du rein in Gladbach. Ich werde auf der Tribüne sitzen und werde es mir angucken und auch kommentieren dürfen. Insofern freue ich mich darauf. Wir kommen jetzt am Ende nochmal zu deiner Musik, denn auch du hast 5 Songs mitgebracht. Das ist schon relativ deutsch-Rap-lastig, was du mir da mitgebracht hast. Wir fangen an mit der Nummer 1, Luciano, mit Effizient. Gibt es zu dem Song oder zu irgendeinem dieser Songs irgendwie besondere Geschichten? Treibt dich das an? Bist du ein Typ, der sich mit Musik vorbereitet auf Spiele?
Also ehrlich gesagt, eigentlich gar nicht. Null.
Ich hatte es geahnt.
Ich kann in der Kabine sitzen vorm Spiel. Ich kann die Musik anhören, die unser DJ anmacht oder auch ohne Musik einfach. Weil ich rede einfach mal mit wem. Mhm. Ich brauche so ein bisschen diese Lockerheit, weil ich dann auch schaue, dass ich auf dem Platz nicht zu verbissen bin, sondern so eine gewisse Lockerheit im Spiel habe. Aber auch klar, dass du dann Gas gibst. Aber zu den Liedern bin ich eigentlich gekommen, da Benze und Marius, wir waren manchmal nach dem Training länger in unserem Wärmebecken, haben gechillt, laute Musik angemacht und da sind halt solche Lieder immer durchgekommen. Und das waren so eigentlich die 5 Lieder, wo ich sage, die habe ich so oft gehört, die finde ich gut. Und dann habe ich gesagt, die 5 Lieder sind meine Favoriten.
Also so ein bisschen das warme Bad nach der Anstrengung mit den Kollegen, also sehr, sehr schön. Ja. Tatsächlich sind die Songs auch allesamt so mellow, sind die allesamt so ein bisschen gechillt und so sind eben genau nicht die Dinger, die so ein bisschen nach vorne gehen. Ja. Also das macht total Sinn. Also dann, Luciano mit Effizient, dann ist Reezy 2-mal vertreten mit Sabia Keno, wenn mein Französisch da irgendwie zu reicht. Ja. Und Trapper's Lullaby. Also es gibt dazu einfach die Geschichte mit den Buddies nach dem Training oder nach dem Spiel.
Genau, das wird so damit
verbunden. Im Bad zu sitzen. Finde ich ein super schönes Bild. Ja. Dann haben wir noch Monet 192 mit Odiso T oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Und Burna Boy ist noch dabei mit Love. Das ist so ein bisschen der Einzige, der so ein bisschen rausfällt. Afrikanischer Künstler, riesiger Name, riesiger Künstler.
Genau.
Aber tatsächlich sehr chillig. Passt sehr gut.
Ja, ich würde sagen, ich höre jetzt keine Power-Musik, sondern einfach, was man so nebenbei ein bisschen leise laufen lassen kann, wenn man so redet oder einen entspannten Abend hat. Da sind die Lieder, glaube ich, gar nicht so verkehrt.
Sehr gut. Ja, das passt auch tatsächlich auch zu der Art, wie man dich hier jetzt erlebt. Bist ein ruhiger Typ, bist bodenständig, betrachtest deine Situation und die Situation um dich herum ziemlich, ziemlich gut und ziemlich analytisch. Und deswegen kann ich nur sagen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hierher zu kommen. Das war wirklich schön, dich hier ein bisschen kennenzulernen, ein bisschen mit dir zu quatschen. Natürlich wünsche ich dir und allen schöne Vorweihnachtszeit, dann eine wunderschöne Weihnacht dir in Montenegro. Danke. Komm gut rüber, grüß Madrid von uns und bis dahin, gib noch weiter alles und dann sehen wir uns wieder und ich freue mich schon drauf und sage vielen, vielen Dank, Jenan Pejcinovic.
Dankeschön.
Ciao.
Tschüss.